Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Eine neue Folge unserer Entdeckungsreise durch die Bibel erwartet Sie nun und dazu begrüße ich Sie herzlich. Im Buch der Offenbarung ist weiterhin das 18. Kapitel an der Reihe. Es handelt von der großen Hure Babylon und ihrem Untergang. 40 Tage nach seiner Auferstehung hat sich Jesus von seinen Nachfolgern verabschiedet und ist in die unsichtbare Wirklichkeit Gottes zurückgekehrt. Mit diesem Tag der Himmelfahrt Jesu hat die Endzeit begonnen. Auch wenn Jesus nun nicht mehr leibhaftig bei seinen Leuten ist, er hat sie nicht allein zurückgelassen. Vielmehr hat er einen starken und ermutigenden Stellvertreter zu ihnen gesandt, den Geist Gottes. Und schließlich wendet sich der Gottessohn noch einmal an seine Gemeinden, um ihnen zu helfen, in den Wirren und Schrecken der Endzeit den Glauben an ihn nicht aufzugeben. Dazu offenbart Jesus seinem alten Weggefährten Johannes, was sich hinter den Kulissen der sichtbaren Welt abspielt. So erfahren die Jesusleute noch einmal neu: Jesus allein ist der Herr über Himmel und Erde und sein Vater Gott der Allmächtige. Selbst der Teufel und dessen Helfershelfer können erst dann handeln, wenn Jesus es ihnen zugesteht. Selbst wenn das Böse phasenweise Überhand nimmt in der letzten Zeit der Welt, Jesus entgleitet nichts. Und seine Leute haben jederzeit eine sichere Zuflucht bei ihrem Herrn, bei Jesus, dem Lamm. Neben den finsteren Machenschaften des Teufels wird die Endzeit noch von einer anderen Größe bestimmt, nämlich von der Lebenshaltung, die vor allem nach einem strebt, nach völliger Unabhängigkeit von allem und jedem. Jesus lässt diese gottlose Lebenshaltung zum einen in der Gestalt einer Frau auftreten, die sich letzten Endes als Hure entpuppt, als eine Frau also, die ihrem Mann die Treue gebrochen hat. Diese Gesellschaft ohne Gott wird schließlich gerichtet. Danach spricht Jesus noch einmal über Babylon und darüber, wie Gott ihre Selbstherrlichkeit richtet. Doch diesmal stellt der Messias Babylon als die große Handelsmetropole dar. Auch mit dem bildhaften Vergleich der weltweit agierenden Wirtschaftsmetropole ist jene Lebenseinstellung gemeint, die mit Gott gebrochen hat. Und auch in dieser Vision macht Jesus deutlich: Jede Kultur und jede Gesellschaft, die dem Bruch mit Gott folgt, wird im Gericht Gottes untergehen. Die Visionen über jene gottfeindliche Lebenshaltung namens Babylon sind im Buch der Offenbarung vor allem in den Kapiteln 17 und 18 zu finden. Dort geht es nun auch weiter, im Kapitel 18 mit den Versen 9 und 10. Da heißt es: Und es werden sie beweinen und beklagen, die Könige auf Erden, die mit ihr gehurt und geprasst haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand. Sie werden fernab stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen: Weh, weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Drei Personengruppen werden in der Vision genannt, die entsetzt und tief erschüttert mit ansehen, wie diese ganze Lebenshaltung Babylon nun unter dem Gericht Gottes zugrunde geht. Da sind die Könige der Erde, Vers 9, die Kaufleute, Vers 11, und die Schiffsbesatzungen, Vers 17. Denn jene Art zu leben, ohne Gott und völlig unabhängig, nur sich selbst zu verherrlichen, das erscheint auch ihnen die beste Art, ihr Leben zu gestalten. Dabei handelt es sich bei den Königen der Erde in Vers 9 offenbar um die 10 Könige aus der vorangegangenen Vision über die Hure Babylon. Dort waren sie es selbst, die Babylon plünderten und nichts von ihr übrig ließen. Doch auch schon da hat Jesus darauf hingewiesen: Die 10 Könige waren dabei ganz und gar Erfüllungsgehilfen in der Hand des lebendigen Gottes. Durch sie hat er den Lebensstil Babylon gerichtet. Das wird nun in Vers 9 noch einmal deutlich. Denn die 10 Könige beklagen laut den Untergang jener gottfeindlichen Lebenshaltung. Das heißt, ihre Vernichtung haben sie selbst nie gewollt. Es ist Gottes Wille, der hier geschieht. Und so stehen die 10 da und weinen und klagen, wenn sie den Rauch der brennenden Stadt sehen. So in Vers 9. Mit der Lebenseinstellung Babylon haben die 10 Könige gehurt und verschwenderischen Reichtum verprasst. Und dieser verführerische Lebensstil ist ihnen nun genommen. In Vers 10 schreibt Johannes, sie bleiben in der Ferne stehen. Doch das weist nicht darauf hin, dass sich die Könige der Erde von der Lebenshaltung ohne Gott abgewandt haben. Nein, sie schauen aus großer Entfernung dem Untergang Babylons zu, weil sie voller Angst sind und erschrocken über ihr qualvolles Ende. So Vers 10. Als ihre Geliebte untergeht, setzt auch schon ihr eigenes Ende ein. Deshalb ihre laute Totenklage über die gestorbene Frau und Stadt Babylon, auch wenn sie eine Hure war. Wehe, wehe, die große Stadt Babylon, die starke Stadt. Ja, das war sie einst gewesen, groß und stark. Doch Gott ist eben immer noch stärker, wie es schon zuvor in der Vision hieß. Schließlich schreibt Johannes in Vers 10, »In einer einzigen Stunde ist das Gericht über dich gekommen. Was Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte brauchte, um erbaut zu werden, fällt in einem Augenblick unter Gottes Gericht, und niemand hält dieses Gericht auf.« Von der zweiten Gruppe, die mit lautem Geschrei den Verlust der Kultur Babylon beklagen, ist in den Versen 11 bis 14 die Rede. Und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen um sie, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Ware aus Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feinem Leinen und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei wohlriechendem Holz und allerlei Gerät aus Elfenbein und allerlei Gerät aus kostbarem Holz und Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Balsam und Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch und Wein und Öl und feines Mehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen von Menschen. Und das Obst, an dem deine Seele Lust hatte, ist dahin, und alles, was glänzend und herrlich war, ist für dich verloren, und man wird es nicht mehr finden. Soweit die Verse 11 bis 14. Auch die Kaufleute der Erde weinen und klagen um Babylon, heißt es in Vers 11. Den politischen Machthabern, den Königen der Erde, widmet Jesus in dieser Vision lediglich 2 Verse. Die Wirtschaftsbosse dagegen, die Kaufleute, stehen diesmal eindeutig im Vordergrund. 8 Verse gelten ihrem Entsetzen. Die lautstarke Totenklage der Handelsgiganten hat nach Vers 11 einen eindeutigen Grund, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Mit Babylon verliert die Weltwirtschaft ihren größten Markt. Von grenzenloser Gier angetrieben, verschlang Babylon alles, was nur geliefert werden konnte. Doch damit ist es jetzt vorbei. Jetzt quellen die Lager der internationalen Handelsgesellschaften über. Die Schiffsladungen werden nicht mehr gelöscht. Eine Katastrophe für die weltweit handelnden Unternehmer. Ihr Angebot ist umfangreich. 30 Handelsgüter werden in den nächsten Versen aufgelistet. Viele von ihnen lassen sich zu Vierergruppen zusammenfassen. Diese ausführliche Liste vermittelt eine sehr anschauliche Vorstellung vom ungeheuerlichen Luxus Babylons, aber auch von ihrer Pracht und Schönheit. Da ist von Gold die Rede in Vers 12, von Silber, Edelsteinen und Perlen. Diese Kostbarkeiten werden von Jesus offenkundig nicht grundsätzlich verachtet. Nein, selbst beim neuen Jerusalem werden sie erwähnt. Auch wenn weitere Güter genannt werden, geschieht das nicht verächtlich. 4 wertvolle und kostbare Stoffe folgen in der Aufzählung von Vers 12. Feines Leinen, Purpur, Seide und Scharlachstoffe. Manches davon war aufgrund aufwendiger Herstellung und extrem weiter Transportwege unfassbar teuer. Diese ersten beiden Auflistungen greifen die Erscheinung der Frau, der Hure Babylon, aus der vorangegangenen Vision auf. Denn mit einigen dieser Handelsgüter hat sie sich geschmückt. Neben der Herstellung kostbarer Kleidung dienen manche dieser Stoffe auch der Innenausstattung nobler Häuser. Gleiches gilt für die nun genannten Hölzer und Möbel in Vers 12. Edle Hölzer, die verschiedensten Gegenstände aus Elfenbein und aus Edelholz. Edle Hölzer aus Afrika und Gegenstände aus indischem Elfenbein galten in der Antike als gern gehandelte Luxuswaren. Zum Bau der zahlreichen Luxusvillen wurden natürlich auch Massen an Bronze, Eisen und Marmor benötigt, die ebenfalls in Vers 12 erwähnt werden. Auch die Körperpflege kommt nicht zu kurz, wie die nächsten vier Produkte in Vers 13 belegen. Zimt aus China, Haarbalsam aus Indien und als Räucherwerk Salböl und Weihrauch. All das sorgte für frischen Duft auf der Haut, im Haar und im ganzen Haus. Natürlich gehört zum Leben im Luxus auch gutes Essen. Davon berichtet Johannes in Vers 13, wiederum im Viererpack. Wein und Öl, feinstes Mehl und Korn. Wein, Öl und Mehl galten in der Antike eigentlich als Grundnahrungsmittel, solange sie in Maßen genossen wurden. Doch in der Endzeit werden sie dann doch zum Luxusgut. Durch Gottes Endzeitgerichte kommen immer wieder Kriege und Hunger über die Welt. Doch während ein Großteil der Bevölkerung als Folge der Kriege hungert, gelingt es den Reichen offensichtlich nach wie vor, ihr gewohntes Leben weiterzuführen. Und selbst auf ihren Luxus müssen sie nicht verzichten. Die zahllosen Schiffe, die Babylon anlaufen, bieten noch mehr. In Vers 13 ist zu hören, Rinder und Schafe, Pferde und Wagen. Der ungeheure Appetit auf Fleisch gehört ebenfalls zum beispiellosen Luxusdasein der Reichen, die der Lebenshaltung Babylon frönen. Dazu dienen ganze Schiffsladungen an Rindern und Schafen. Die Pferde dagegen sind wohl eher als Zugtiere für die Wagen vorgesehen. Wobei diese Wagen Prunkfahrzeuge sind, Nobelkarossen, in denen ihre Besitzer nicht übersehen werden konnten. Danach schließt Vers 13 mit einer grausamen Feststellung. Und sogar Menschen mit Leib und Seele. Wörtlich schreibt Johannes in Vers 13 von Körpern bzw. Leibern. So wurden Sklaven damals üblicherweise bezeichnet. Ein Ausdruck, der ganz bewusst die versklavten Menschen erniedrigen sollte. Sie wurden einfach als Körper angesehen, gewissermaßen als lebendige Gegenstände. Doch der zweite Engel, der dem Johannes diese Offenbarung übermittelt, ergänzt sofort, und zwar Seelen von Menschen, so in Vers 13. Entgegen der damaligen Vorstellung, wohl vor allem die der Sklavenbesitzer, handelt es sich um Menschen, um Lebewesen, die das untrügliche Kennzeichen tragen, das Gott jedem Menschen gegeben hat, nämlich, dass sie lebendige Seelen sind. Die sonst so nüchterne Liste von Handelsgütern endet somit in einem leidenschaftlichen Protest gegen die gottlose Kultur Babylon. Eine verdorbene Kultur, die Menschen versklavt und zu reinen Sachwerten erniedrigt. Hier zeigt die Gottlosigkeit jenes Lebensstils ihr wahres Gesicht. Und dagegen schreit der Engel auf im Namen Gottes. Sklaven galten in der antiken Welt für viele als absolut unverzichtbar. Im ersten Jahrhundert, in dem auch die Offenbarung geschrieben wurde, kamen auf einen freien Bürger vermutlich etwa 23 Sklaven. 10 Sklaven waren für eine durchschnittliche Familie äußerst wenig, und erst 200 Leibeigene pro Haushalt galten als viel. Der Hunger nach billigen Bediensteten war dementsprechend unersättlich. Inseln und kleine Städte wurden überfallen und Krieg geführt, um Sklaven zu erbeuten, die aber in Wirklichkeit natürlich lebendige Menschen sind. Doch viele Gesellschaften in der Antike folgten in dieser Hinsicht voll und ganz der Lebenshaltung Babylon, jener Kultur ohne Gott. Auch wenn es in den westlichen Ländern heute offiziell keinen Menschenhandel gibt, so gibt es ihn doch verborgen im Dunkel krimineller Machenschaften. Der unfassbare Reichtum der Kultur Babylon, den der Engel gerade aufzeigte, dieser unverschämte Luxus ist teuer erkauft, und zwar mit der Ausbeutung Tausender und Hunderttausender Menschen, die von der herrschenden Schicht versklavt und als Untermenschen missbraucht werden. Das klagt Gott an, ohne Wenn und Aber. Der selbstherrliche Lebensstil Babylon, für den alles und jedes käuflich ist, der wird dafür gerichtet, von dem starken Gott, den niemand aufhalten kann. Die Aufzählung der ungeheuren Reichtümer jener selbstherrlichen Lebenshaltung Babylon wird abgeschlossen durch ein erstes Zwischenfazit in Vers 14. Dort heißt es: Auch die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir genommen, und alles, was prächtig und glänzend war, hast du verloren. Früchte in Vers 14 meint den Ertrag der Ernte. Babylon verliert im Gericht den ganzen Ertrag all dessen, was es von ganzem Herzen und ganzer Seele begehrt hat. Alles, was in den Versen davor aufgelistet wurde, ist nun genommen. Aller Reichtum, alle Pracht und aller Glanz ist jetzt für immer verloren. Und damit ist es nun auch vorbei mit all ihrer Selbstherrlichkeit. Denn es ist nichts mehr da, womit sie sich brüsten könnte. Jene Kultur, jene Gesellschaft, jene Lebenshaltung, die so stolz darauf war, gottlos zu sein und dabei reich zu werden, so unermesslich reich. Dieses erste Fazit in Vers 14 schließt mit den Worten: Nie mehr wird man es finden. Gottes Gericht über die selbstherrliche Kultur und Lebenshaltung Babylon ist endgültig. Pracht, Glanz, Ruhm und Reichtum und alles, was das Leben ohne Gott sich erträumt und aus tiefstem Herzen begehrt, das ist alles verloren, für immer und ewig. Die Selbstherrlichen und Gottlosen werden es auch nie wieder erlangen. Nach dieser ersten Bilanz zum Gericht über Babylon kehrt der Engel mit den nächsten Versen wieder zurück zu den Wehklagen der Kaufleute. Ich lese dazu die Verse 15 bis 17. Die Kaufleute, die durch diesen Handel mit ihr reich geworden sind, werden fernab stehen aus Furcht vor ihrer Qual, weinen und klagen. Weh, weh, du große Stadt, die bekleidet war mit feinem Leinen und Purpur und Scharlach und geschmückt war mit Gold und Edelstein und Perlen. Denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Als in dieser Vision vom Klagegeschrei der Könige der Erde die Rede war, klang das recht ähnlich wie das, was der Engel nun von den Kaufleuten zu berichten hat. Auch sie haben sich mit Babylon, jener Gesellschaft ohne Gott, eingelassen und mächtig daran verdient. In Vers 15 heißt es: Die Kaufleute, die durch den Handel mit dieser Stadt reich geworden sind. Die großen Wirtschaftsbosse sind nur allzu gern jenem Leitstern gefolgt, auf den sich das gottlose Babylon ohne Kompromisse ausgerichtet hat, nämlich absolute Selbstbestimmung und völlige Selbstverherrlichung. Alle Bewohner der Erde ließen sich von Babylon verführen, ihr in dieser Lebenshaltung zu folgen. Und die weltweit handelnden Unternehmen bilden da keine Ausnahme. Im Gegenteil, sie haben gewaltig profitiert von der Gier der gottfeindlichen Kulturen. Und anstatt die Missstände anzuprangern, nämlich den Verlust von Recht und Wahrheit, Verlässlichkeit und Unantastbarkeit jedes menschlichen Lebens, statt diese Grundwerte einzufordern, haben sie alle Bedenken den gewaltigen Gewinnaussichten geopfert. Sie sind längst ein Teil der Kultur Babylon, dem Leben ohne Gott. Wie die Könige der Erde, so bleiben auch die Herren des weltweiten Handels aus Angst vor der Qual Babylons in der Ferne stehen und sie weinen und klagen. Erst die wirtschaftlichen Verluste, die Babylons Ende mit sich bringt, erschüttern die Seelen der Kaufleute tatsächlich. Das feine Leinen, der kostbare Purpur, all das herrliche Gold, die Edelsteine und Perlen, alles ist verloren, wie in Vers 16 aufgeführt. Was für ein Verlust! So treibt es die Großunternehmer wohl um und lässt sie schier verzweifeln. Und wie die Könige der Erde geben auch sie ihrem Entsetzen Ausdruck mit den Worten in Vers 17. Denn in einer einzigen Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Wieder steht bei den Geschäftsleuten der materielle Verlust, der Reichtum, im Vordergrund. Und mit ihren Worten bekennen sie im Grunde genommen den völligen Bankrott der Lebenshaltung Babylon. Denn sie wird von Gott gerichtet. Und dann ist selbst der unfassbarste Reichtum für immer dahin. Eine dritte Personengruppe nennt der Engel noch, die ihr Klagegeschrei über Babylons Ende erhebt. Von ihr heißt es in den Versen 17 bis 19, und jeder Steuermann und jeder, der mitreiste, und die Seeleute und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen fernab und schrien, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen. Wer ist der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten. Weh, weh, du große Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Jetzt kommt die arbeitende Bevölkerung zu Wort. Johannes dazu in Vers 17, alle, die auf dem Meer arbeiten. Diese Leute sind von den Schiffsbesitzern abhängig, denn das sind ihre Arbeitgeber. Und damit sind sie aufs Engste verwoben mit der Kultur Babylon, durch die sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Mit dem Untergang Babylons gehen nun auch ihre Arbeitsplätze verloren. Entsprechend heftig ist ihr Klagegeschrei, wie Vers 19 zeigt. Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten. Und was sich schon in der Vision des sechsten Siegels zeigte, setzt sich hier fort. Angesichts des Gerichtes Gottes sitzen alle im selben Boot, sofern sie nicht an Jesus glauben. Sklaven und Freie, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wer nicht zu Gott umgekehrt ist, wird seinem Gericht nicht entgehen. Nach diesen drei Gruppen von Klagenden wechselt jetzt der Ton zum genauen Gegenteil. Das klingt in Vers 20 folgendermaßen. Freue dich über sie, Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat sie gerichtet um euretwillen. Im Alten Testament finden sich Aussagen, die derjenigen in Vers 20 sehr ähnlich sind. Vor allem der Aufruf an den Himmel zu jubeln und sich zu freuen, weil Gott seine Feinde gerichtet und sein Volk errettet hat. Wenn hier noch tatsächlich der zweite Engel der Vision spricht, dann ist er es, der in Vers 20 den Himmel aufruft, freue dich darüber, dass Gott jene gottfeindliche Lebenshaltung nun endgültig richtet. Himmel ist wohl auch in Vers 20 das Gegenüber zu den Bewohnern der Erde, so wie auch an anderen Stellen in der Offenbarung. In diesem Sinn meint Himmel jene Menschen, die an Jesus glauben. Denn sie gehören schon jetzt zum Himmel, auch wenn sie noch auf der Erde leben und ihren Herrn bezeugen. Der Himmel in Vers 20, der die Gemeinde der Christen bezeichnet, wird nun mit drei weiteren Begriffen näher bestimmt. Den drei Personengruppen, die wegen Babylons Ende ihr Klagegeschrei erhoben, stehen jetzt also drei Gruppen gegenüber, die sich darüber freuen. Mit den Heiligen in Vers 20 sind, wie auch sonst in der Offenbarung, die Christen gemeint. Der Begriff Apostel ist wohl eher im weiteren Sinn zu verstehen, wie zum Beispiel auch Barnabas Apostel genannt wurde. Denn so wurden offensichtlich auch reisende Missionare bezeichnet. Ähnlich verhält es sich vermutlich auch mit dem Begriff Propheten in Vers 20. Auch damit sind allem Anschein nach wieder alle Christen gemeint, denn sie bezeugen ihren Mitmenschen das Wort Gottes. Die drei genannten Gruppen sind also nicht strikt voneinander zu trennen, sondern weisen großzügige Überschneidungen auf. Ein letzter Abschnitt folgt in der Vision zum Gericht über das hochmütige Babylon. In den Versen 21 bis 24 berichtet Johannes: Und ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird mit Sturmgewalt niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Und die Stimme der Sänger und Saitenspieler, Flötenspieler und Posaunenbläser soll nicht mehr in dir gehört werden, und kein Handwerker irgendeines Handwerks soll mehr in dir gefunden werden. Und das Geräusch der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden, und das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten, und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden, und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker, und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden, und das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Soweit die Verse 21 bis 24. Der starke Engel in Vers 21 vollzieht eine Symbolhandlung, wie sie für die Propheten Gottes absolut typisch gewesen ist. Wörtlich spricht der Engel von einem Stein wie ein großer Mühlstein. Der konnte nur von Eseln bewegt werden. Diesen gewaltigen Stein packt der mächtige Gottesbote und versenkt ihn in den Fluten des Meeres. Und die Deutung liefert er gleich mit. So wie der Stein von starken Armen gepackt wurde, so ergeht es auch Babylon. Und ebenso schnell wie ein großer Stein im Wasser geht auch sie unter, die gottfeindliche Stadt. Mit Wucht, Gewalt, ja Sturmgewalt kommt Gottes Gericht über sie, heißt es in Vers 21. Und niemand wird Gott daran hindern können. Babylons Untergang ist unwiderruflich und nie mehr taucht sie auf. Dieses nie mehr beherrscht die kommenden Zeilen der Verse 22 und 23. Alles, was zum Leben und zur Lebensfreude gehörte, das gibt es in Babylon nie mehr wieder. Das Ende der selbstherrlichen Metropole ist unumkehrbar. Noch einmal sind drei Gründe zu hören, weshalb Gott diese Stadt richtet. Ihre Geschäftsleute waren eine weltweite Großmacht, doch sie ordneten alles ihrer Profitgier unter. Die ungeheuren Massen an Sklaven zeigen, wie unzählig viele Menschen durch sie missbraucht wurden. Der zweite Grund erwächst aus dem ersten. Die Wirtschaftsbosse Babylons waren erfolgreich. Immer reicher und mächtiger wurden sie. Damit bezauberten sie die Völker der Erde, so in Vers 23. Gemäß des obersten Gebots der Kultur Babylons, nämlich absolute Selbstbestimmung, wird alles rigoros den eigenen Interessen untergeordnet. Erlaubt ist, was mir am besten nützt. Doch diese Haltung führt unweigerlich dazu, Menschen zu missbrauchen. Und hier zeigt sich das innerste Wesen dieser Lebenshaltung. Sie ist brutal, grausam und mörderisch. Das führt der Engel schließlich in Vers 24 als dritten Grund an, weshalb Babylon Gottes Gericht nicht mehr entgehen kann. In ihr ist das Blut von Propheten und Heiligen gefunden worden und von allen, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind. Unsere Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« geht nun zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.